FMCG Vibes, dein One-Stop-Podcast
für FMCG und Handel Insights.
Von der Idee zum Exit. In dieser Folge spricht Fabian Völsch, Gründer und CEO bei Brain Effect, mit Finn Huch über 9 Jahre Brain Effect, Unternehmertum, Durchhaltevermögen und warum der Exit zur Schwabe-Gruppe erst der Anfang eines neuen Kapitels ist.
Viel Spaß beim Zuhören.
Herzlich willkommen zu einer neuen FMCG Vibes Folge. Heute mit Fabian Völsch, dem Gründer von Brain Effect. Hallo Fabian.
Hallo Finn, schön, dass ich da sein kann. Danke.
Freue mich sehr, dass wir sprechen können.
Ja.
Ihr wart ja jetzt vor kurzem, vor einigen Wochen in den News, mit einer großen Neuigkeit, aber bevor wir da gleich mal zu sprechen kommen, stell dich doch gerne einmal vor, wer bist du und was machst du bei Brain Effect?
Ja, Big News, aber dazu später mehr. Genau, ja, ich bin Fabian, ich bin Gründer von Brain Effect und habe das Unternehmen Brain Effect jetzt vor knapp 9 Jahren gegründet, mit der großen Vision, Ernährung für den Kopf neu zu denken. Sonst bin ich Vater von einer Tochter, 5 Jahre alt, die auch zwei unserer Produkte nutzt, das ist immer ein schönes Qualitätsindikator, selbst noch bester Kunde unserer Produkte, nutzt 7 von dem und sonst beschäftige ich mich in meiner Freizeit mit dem Thema Biohacking, Longevity. Habe mal großspurig erzählt, dass ich 120 Jahre alt werden will. Daran arbeite ich nach wie vor. Und beschäftige mich sonst genau mit diesen Themen rund um Gründung. Und nebenher habe ich das Privileg, an der Universität Studenten zu unterrichten im Bereich Entrepreneurship.
Ja, sehr spannend. Du bist jetzt schon seit einigen Jahren dabei. 2016 bist du gestartet. Erzähl doch mal, wie war denn dein persönlicher Background und wie kam es zur Gründung, dass du dich für den Bereich Nahrungsergänzungsmittel interessiert hast?
Genau, ja, bei Brain Effect machen wir, wie du gesagt hast, Finn, Nahrungsergänzungsmittel bzw. Functional Food rund um das Thema mentale Leistungsfähigkeit, mentales Wohlbefinden und ganzheitliche Gesundheit. Und die Samen, die Roots sozusagen, die sind jetzt mittlerweile schon deutlich, deutlich älter. Ich habe vor knapp 20, 25 Jahren Leistungssport gemacht, Leichtathletik. Habe mal versucht, den Diskus möglichst weit zu werfen. Ist mir gelungen, manchmal auch nicht. Und in der Zeit, wo es mir nicht gelungen ist, habe ich versucht, mir Möglichkeiten zu schaffen, nicht nur Trainingsweltmeister zu werden. Und mein Vater ist Arzt, der ist Mediziner und mit dem habe ich mich dann relativ schnell mit dem Thema mentale Stärke beschäftigt und habe eigentlich realisiert, relativ früh in meiner Karriere, das waren zu Zeiten, wo es noch keine Sportpsychologie und andere Themen gab, dass wir eben 2 Chancen haben, unsere mentale Stärke zu verbessern. Die eine ist relativ klar, wahrscheinlich den ganzen Hörern auch, wir können über Affirmation, Sportpsychologie, Disziplin, all diese Themen einen Einfluss darauf haben, wie es uns geht und wie mental stark wir sind. Es gibt aber noch einen zweiten sehr spannenden Bereich, nämlich, dass wir auch über unsere Ernährung einen Einfluss haben, weil all das, was ich dir gerade gesagt habe, Meditation zum Beispiel, Sportpsychologie etc., die haben Einfluss auf die Neurotransmitter in unserem Gehirn. Und die Neurotransmitter bildet das Gehirn bzw. der Körper, aber dafür brauche ich Bausteine und die nehme ich über die Nahrung auf. Und das war so mein Einstieg in diesem Bereich Neudeutsch Biohacking. Damals ging es wirklich nur darum, einfach besser zu sein beim Sport. Fast forward, ich habe mich dann gegen die Profikarriere entschieden, hatte keine Lust, irgendwie zur Bundeswehr, zur Polizei zu gehen, habe auch Verletzungen gehabt und habe dann BWL studiert und habe dann eine Zeit lang als Unternehmensberater gearbeitet und habe dort quasi als Sportathlet sozusagen, Büroathlet kann man fast sagen, sehr, sehr viel gearbeitet. Der eine oder andere kennt es, du kennst vielleicht auch, sehr stressige Zeit gehabt, sehr ungesund gelebt, ja, also man kommt abends ins Hotel, 22 Uhr, es gibt nur noch irgendwie den Burger halt, ja, es gibt noch irgendwie ein paar Bierchen, am nächsten Morgen brauchen wir erstmal eine Kanne Kaffee, um klarzukommen und dann habe ich gemerkt, dass mir das nicht gut tut. Und habe mich dann so ein bisschen zurückbesonnen zu dem, was ich eigentlich gemacht habe, damals als Leistungssportler, wie gut mir gewisse Routinen getan haben und bin dann zum erst für mich zum Coach geworden, habe mich sozusagen da rausgezogen aus meinen Schlafproblemen, meinen Stressproblemen, aus meinen Gesundheitsproblemen und dann auch mehr und mehr meine Kollegen und hatte dann wirklich so eine sehr, sehr lustige Situation, Finn, am Münchner Flughafen, ich kann mich noch dran erinnern, ich bin gereist immer mit meinem Koffer, habe dort immer meine Proteine dabei gehabt, Superfoods dabei gehabt, dort Melatonin aus den USA importiert, war damals noch in Deutschland nicht erlaubt. Gruß an meinen Vater. Und bin in der Security, der Herr macht meinen Koffer auf und sagt, oh, sehr viele weiße Pulver, die Sie hier haben, kommen Sie mal mit. Und dann wurde ich sozusagen zum Bundesgrenzschutz in so ein Nebenbüro gebracht und wurde da ein bisschen mehr als Drogendealer behandelt, als dass jemand, der oder als jemand, der seine Gesundheit in die Hand nehmen möchte und eigentlich nur Menschen helfen möchte, okay, besser durch den Tag zu kommen, gesund durch den Tag zu kommen, leistungsfähiger zu sein. Und da kam so die Idee, wow, warum gibt es dort eigentlich kein Lifestyle-Unternehmen dort draußen, das ermöglicht, solche Produkte mit auf Reisen zu nehmen, so zu nehmen, dass ich hier beim Podcast hinstellen kann, ohne dass mich der Finn komisch anschaut. Und aus dieser Motivation wurde dann 1,5 Jahre später Brain Effect gegründet, eben mit dieser Vision, ganz genau was zu erreichen, nämlich Lebensmittel, Functional Food, Supplements zu bauen, die holistisch gesehen Menschen dabei helfen, die mentale Leistungsfähigkeit zu verbessern. Also mit 5 Leuten gestartet, von denen sind noch 3 da, mittlerweile 60 Leute in Berlin, die das machen, europaweit aktiv, haben letztes Jahr 1 Million Produkte verkauft und haben einen sehr starken Direct-to-Consumer-Ansatz, machen über 70-75% der Umsätze dort. Gleichzeitig sind wir im DM drin, im Butni drin, also quasi im Retail, nicht in der Strecke, sondern in der Zentrallistung und bei Amazon stark. Und das ist was mich antreibt. Ja,
ja, sehr spannende Reise und ich glaube, was auch spannend ist, du als Unternehmer, du hast ja schon beschrieben, du hast selber die persönliche Erfahrung, die persönliche Motivation und 2016 kann man ja schon noch von Pionierarbeit sprechen. Also ich habe ja selber auch einen Ernährungshintergrund und viele unserer ZuhörerInnen auch und die werden sicherlich auch bestätigen können, dass sich diese ganze Branche, das braucht ja mal ein paar Jahre, bis das entsteht. Man sieht das ja gerade in den USA mit Brian Johnson, der dann eine Netflix-Logo hat, wo das ganze Thema Longevity plötzlich so normalisiert wird. Der macht das natürlich auch sehr extrem. Aber kannst du vielleicht mal beschreiben, ganz am Anfang, wie seid ihr gestartet? Wie war vielleicht auch das Bewusstsein bei den Konsumenten? War vielleicht auch der Handel noch gar nicht bereit dafür? Das sieht man ja auch manchmal, dass die Konsumenten teilweise einen Schritt weiter sind. Und mit welchen Produkten seid ihr auch am Anfang gestartet?
Absolut, ja. Wir können gerne her nochmal mit Brian Johnson sprechen. Finde ich total spannend, weil ich mich natürlich auch mit diesem Thema beschäftige. Aber auf deine Frage zu kommen, wie war der Markt 2015, 2016? Als wir an dem Markt getreten sind, beziehungsweise in den Markt eingetreten sind, waren wir in so einer Phase, wo es eigentlich kaum bis gar keine Lifestyle-Supplement-Brands gab, sondern es gab so ein bisschen diese alten, eingestaubten Marken, die wir alle kennen, irgendwie von unseren Eltern, Doppelherz, ja, solche Themen, Kneipp. Und für mich war es deshalb klar, dass ich auf einer Seite eine Lifestyle-Marke bauen möchte. Zweitens war es für mich aber auch klar, dass Qualität und Wirksamkeit total wichtig ist und vor allem Wirksamkeit, die aus der Natur kommt, weil es gab einen zweiten Hype gerade, der dann 2016, 2017 aufgekommen ist, wo zum ersten Mal viele Leute auf Amazon Produkte verkauft haben und das war dieser Zeitpunkt Get Rich Quick on Amazon, ja, es gab irgendwie eine etwas bekanntere Unternehmerpersönlichkeit, die irgendwelche Kurse verkauft hat dann auch. Man hat gefühlt irgendwie jeder 18-Jährige gedacht, ich kaufe jetzt Laden in China ein und verkloppe die Supplements jetzt auf Amazon und werde damit direkt Millionär. Und wir haben uns bewusst dagegen entschieden, so einen Approach zu wählen, weil ich mir immer gesagt habe, das ist nicht nachhaltig, das ist nicht langfristig. Und vor allen Dingen war es mir wichtig, von vornherein Qualität zu liefern, nicht in China irgendwie die Produkte irgendwie einzukaufen. Das heißt, wir haben uns differenziert davon, dass wir von vornherein uns einmal auf das Thema mentale Leistungsfähigkeit am Anfang beschäftigt haben, das dann später als Side-Story ein bisschen mehr in mentales Wellbeing und holistische Gesundheit irgendwie über die Jahre sich entwickelt. Aber damals ganz klares Vorbild, auch so ein bisschen Onnit aus den USA, die dann auch von Unilever, glaube ich, gekauft worden sind später. Also mentale Leistungsfähigkeit mit Wirkstoffen, die wirklich funktionieren. Das heißt, wir haben von vornherein irgendwie ärztliche Berater dabei gehabt. Mein Vater hat beraten, Kollegen haben beraten. Wir haben von vornherein irgendwie Lebensmitteltechnologen dabei gehabt, Ernährungswissenschaftler dabei gehabt im Team. Am Anfang über Praktika, noch später natürlich dann auch richtig. Und mir war es total wichtig, eine Qualität dort reinzubringen und uns zu differenzieren eben einfach auch von diesen ganzen anderen Marken dort draußen, wo es darum ging, nur möglichst schnell möglichst viel Geld zu machen. Deshalb sage ich auch immer heute mit Stolz, ich bin unser bester Kunde. Und meine Tochter bekommt diese Produkte, 2 von denen auch. Und weil es, glaube ich, eine wunderbare Geschichte und Anekdote ist dafür, wie wichtig uns Qualität ist. Und ich bin, glaube ich, auch stolz, dass mit anderen Marken dort draußen, Sunday zum Beispiel oder dem einen oder anderen, wir es geschafft haben, eben über die Jahre auch diesen Bereich, der damals noch so ein bisschen auch so, wirkt es, ne, irgendwie ist das irgendwie eine gute Qualität, wenn ich das nicht in der Apotheke bekomme, wirklich so weit entwickelt haben über viel Educational Content, über viel Partnerschaften, glaube ich, mit Creator und Influencern, über viel irgendwie im Markt einfach, Podcast wie mit dir heute, die es gezeigt haben, okay, man kann diesem Unternehmen vertrauen, da ist eine wunderbare Arbeit hinter, die Sourcen größtenteils produzieren in Deutschland, wie wir zumindest, und da ist eine Qualität hinter, der kann ich vertrauen. Und das ist, glaube ich, das macht mich auch stolz, weil wir diesen ganzen Markt, glaube ich, auch verändert haben. Ne? Und das sind wir nicht allein, das sind viele tolle Marktbegleiter, die das auch mitgemacht haben. Aber ich glaube, wir haben da schon am Anfang vor allen Dingen mit sehr starken studienbasierte Arbeit, von vornherein Ärzten dabei, das irgendwie auch am Anfang sehr stark auf der Webseite kommuniziert, glaube ich, so ein Samen gepflanzt und worauf das hingewirkt hat, das sehen wir eigentlich heute.
Ja. Ja, das kann ich, glaube ich, auch aus Konsumentensicht so bestätigen, dass irgendwann war dieser Amazon-Hype, das fing irgendwie mit 10 Euro Vitamin-D-Tropfen an, die man irgendwie plötzlich brauchte, ne? Und dann ist es aber auch immer spezieller geworden und dann, gerade wenn man in dieser Superfood-Branche war, gab es auch immer so Superfoods, die einzeln gehypt wurden. Genau, du hast jetzt schon ganz viele Punkte angesprochen, Thema Vertrieb, Thema Vertrauen natürlich, Thema Markenbildung. Lass uns nochmal starten jetzt auf der Produktebene. Mittlerweile habt ihr ein riesiges Sortiment vom Main zum Darm ja auch ganz viel. Das ist ja auch gerade, glaube ich, ein Riesentrend. Also wie entscheidest du oder wie testet ihr vielleicht auch neue Produkte? Wie ist die Produktentwicklung? Wie lange ist so ein Produktentwicklungszyklus?
Ja, wir haben uns da, glaube ich, über die Jahre auch sehr, sehr weiterentwickelt. Wir kommen aus einer Zeit, wo die Produktentwicklung war, Fabian hat coole Ideen. Und dann wurde das Ganze umgesetzt. Das heißt, am Anfang habe ich Produkte primär auch für mich gebaut, weil ich das geil fand, weil ich das spannend fand, weil ich Probleme hatte, die ich gelöst haben wollte. Und heute funktioniert unsere Produktentwicklung deutlich mehr neudeutsch sophisticated. Lass uns da mal reingehen. Also wir haben eigentlich so 5 große Bereiche, wie wir Produkte, Innovation finden und dann Produkte entwickeln. Zum einen ist es ganz klar, wir sind ein Direct-to-Consumer-Unternehmen. Das bedeutet, wir haben proprietären Kundenkontakt. Und dieser proprietäre Kundenkontakt, den nutzen wir natürlich auch regelmäßig, um Kundenfeedback einzuholen. Sei es über ganz normal unser Customer Service Team, sei es über die sozialen Kanäle. Das heißt, wir bekommen von Kunden oftmals die Frage, könnt ihr nicht das und das noch machen? Gibt es nicht das und das? Habt ihr nicht den und den Geschmack noch? Du, ich finde das Produkt klasse vom Wettbewerber, aber ich hätte das ganz gerne ohne schädliche Süßstoffe. Könnt ihr das irgendwie bauen? Das ist sozusagen ein Thema und wir integrieren Kunden auch in die Produktentwicklung konkret. Das heißt, wir haben zum Beispiel 2x im Jahr einen Tag, wo wir 100 Kunden einladen in unser Office in Berlin. Wer by the way zuhört und nochmal dabei sein will, schreibt mir gerne. Und die dürfen kostenlos Produkte testen und die dürfen dabei sein. Die kriegen noch einen Gutschein und so holen wir Kundenfeedback rein. Nummer 1. Nummer 2, wir arbeiten sehr, sehr stark mit Influencern, Partnerinnen zusammen. Das bedeutet, ich glaube heutzutage, wenn man Influencer-Marketing gut machen will im Bereich Fast-Moving Consumer Goods, dann muss man Partner, Partnerinnen integrieren in die Produktentwicklung. Weil nichts ist unauthentischer als irgendwie ein Produkt hier. By the way, ich habe das neue Brain Effect Produkt. Finde ich ganz cool. Ja, probier's mal. Habe ich aber nicht probiert und der Partner sieht, ja, das ist noch gar nicht geöffnet. Ja, viel authentischer ist zu sagen, hey, ich teste jetzt seit 6 Wochen, 8 Wochen Produkt. Ich war sogar in der Produktentwicklung dabei. Ich habe 2 Geschmäcker mit getestet. Das ist der neue Geschmack rausgekommen. Das ist mein Lieblingsgeschmack. Hier ist das Produkt und es hat mir so sehr geholfen, meinen Blähbauch, meine Schlafprobleme, meinen Stress zu beheben halt. Teste das doch mal aus. Mir hat es super geholfen. Ihr wisst es über die letzten Wochen. Das heißt, es ist viel authentischer. Das heißt, das machen wir, Nummer 2. Nummer 3, wir setzen natürlich auf Studien. Das heißt, am Anfang haben wir das noch sehr, sehr manuell gemacht, viele Studien gescreent. Heutzutage nutzt natürlich AI auch hier, um irgendwie Studien zu validieren. Nummer 4, wir gucken uns den Markt an. Unser Team war zum Beispiel gerade in den USA und war auf der Expo West und hat sich in den USA, die größte Food-Supplement-Messe der Welt, hat uns sich gleichzeitig noch die Regale angeschaut in den USA. Das heißt, wir holen uns aus den USA, aus Asien, aus Südafrika, wo auch immer, holen wir uns Inspiration, weil der deutsche Markt ist nun mal sehr weit zurück. Und last but not least, ja, dann die Präferenzen des Teams, ja, also die Ideen des Teams, die Smartness des Teams, die Ideen von mir kommen dann auch noch mit rein. Das sind so die 5 Treiber, wie wir sehr versuchen, datengetrieben auf der einen Seite über Kundenfeedback, über Wiederkaufraten, über sozusagen quantitatives Feedback, über Influencer, über Trends, über Innovationen und über Marktbegleiter halt dann bei uns Produkte zu entwickeln. Und das sind so die Input-Faktoren und dann hat sie ja gefragt, wie lange so ein Prozess dauert. Das ist sehr unterschiedlich. Wir haben Geschmäcker, wo wir sehr gut mittlerweile sind, wenn wir Geschmacksanpassungen machen. Dann kommt jetzt ein Matcha-Flavor von der Delegat raus. Du hast angesprochen, Delegat im Darmbereich ist einer unserer besten Produkte. Das heißt ein Probiotikum, Präbiotika, was unterstützt die Darmflora gegen Blähbauch, gegen Stress etc. Und da, wenn wir dann eine Veränderung nur machen, sozusagen des Geschmacks, also jetzt zum Beispiel mit Matcha, das verbinden, dann geht das relativ schnell. Das kann man in 2 bis 3, 4 Wochen mittlerweile entwickeln. Wir haben aber auch größere Entwicklungen. Wir haben zum Beispiel ein veganes Protein rausgebracht. Das finde ich, immer ein bisschen mehr, ist wirklich das beste vegane Protein in Deutschland ist. Bekomme ich auch immer Feedback. Neulich auch einen Podcast gemacht, ich habe es mitgebracht. Finde ich auch ein Produkt später noch dabei. Der meinte auch, perfekt. Und das hat wirklich lange gedauert, weil wir da sehr dran gearbeitet haben, wie kriegt man irgendwie einen tollen Geschmack hin, wie kriegt man es ohne Süßstoffe oder künstliche Süßstoffe hin. Und sowas kann dann teilweise auch mal ein Jahr dauern. Aber ich würde sagen, im Durchschnitt Time to Market zwischen 3 bis 6 Monaten.
Ja, spannend. Thema Kundenbindung. Ich sehe auf eurer Website, ihr habt ja auch ein Freunde-Werben-Programm und auch so ein Loyalty-Programm für die Bestandskunden. Kannst du da vielleicht auch mal drauf eingehen? Nahrungsergänzungsmittel ist ja ein Stück weit dann auch eine Gewohnheit. Muss jetzt keine genauen Zahlen nennen, aber Thema Wiederkaufsrate, also könnt ihr das tracken? Wie entwickelt sich das vielleicht auch im Laufe der Jahre jetzt, wo ihr immer bekannter werdet?
Absolut, ja, da können wir gerne drüber sprechen. Ich glaube, für alle dort draußen, das Spannende an Functional Food und an Supplements, an Nahrungsergänzungen sind natürlich zum einen irgendwie, dass man schon mit guten Margen operieren kann. Im Vergleich zum Food-Bereich, ja. Wir haben auch mal, kurze Side-Note, wir haben auch mal wirklich Pure Food gemacht, also Nussmus mit Funktion mal so. Das hat nicht funktioniert, unter anderem auch, weil die Margen im Food-Bereich einfach sehr, sehr, sehr schlecht waren. Und wir werden uns jetzt auch, das ist eine Big News, in den Beverage-Bereich reinwagen mit einem großen Drogeriepartner. Ich bin auch mal sehr gespannt drauf, aber generell im Food-Bereich sind die Margen nicht so gut wie im Supplement-Bereich. Das heißt, im Supplement-Bereich kann man anders operieren. Und das Spannende ist natürlich im Supplement-Bereich vom Businessmodell in der Tat, dass man zwar einen relativ hohen Wettbewerb hat, du hast es angesprochen, aber gute Margen hat und vor allen Dingen gute Wiederkaufsraten. Die tracken wir natürlich komplett. Also wir gucken uns jede einzelne Kohorten an als Direct-Consumer-Unternehmen. Das heißt, gucken uns ganz genau an, wenn du jetzt letztes Jahr Dezember zum ersten Mal gekauft hast, ne, um dich auf deine Januar-Vorsätze vorzubereiten, dann gucken wir uns an, wie die Wiederkaufsraten sind pro Kohorten. Und die sind bei uns, je nach Kohorten, zwischen, also Wiederkauf wird meistens innerhalb von irgendwie 12 Monaten getrackt, sind bei uns zwischen 30 bis teilweise an die 40%, was gut ist. Sehr gut ist. Ja? Also man sagt normal, alles über, also ein typisches Direct-Consumer-Unternehmen hat 20 bis 25%, je nach Businessmodell. Die Guten haben über 30 und alles über 40 ist sehr, sehr gut. Ja? Wohl bemerkt, wir haben keine Subscription. Ja? Wir haben keine Abo-Funktion aktuell. Kommt Ende des Jahres, wenn wir zu Shopify unseren Webshop wechseln, sind aktuell noch Oldschool Heritage in Magento unterwegs. Und das ist ein bisschen komplexer. Genau. Aber in der Tat, das ganze Modell funktioniert natürlich darüber, dass man möglichst viele Kunden dazu bringt, wieder zu kaufen. Und das tracken wir über einzelne Kohorten, versuchen die eben zu reaktivieren über 2 Kanäle. Ganz normal CRM, Newsletter, klar. Aber auch, was bei uns sehr gut funktioniert, ist WhatsApp. Das heißt, wir haben eine WhatsApp-Reaktivierung, arbeiten mit WhatsApp-Marketing eigentlich auch sehr stark. Und das funktioniert gut. Wir haben gerade zum Beispiel Sales am Laufen und dann holen wir uns vorher die Leute, die Lust drauf haben, hey, ich will beim Sales partizipieren, weil teilweise Produkte rausverkauft sind. Und die tragen sich dann ein und kriegen dann dort Nachrichten, aber kriegen dann teilweise auch Reminder, wenn ihr Monatspaket, die meisten unserer Produkte, ein Monatspaket irgendwie auslaufen müsste. Das funktioniert auch sehr gut.
Ja, spannend. Ich glaube, da gibt es gerade beim E-Commerce wirklich unzählige Möglichkeiten für die Kundenbindung. Aber die Challenge ist, glaube ich, auch so dasselbe, was die Food-Player auch haben oder andere Retailer auch, dass man das Thema Omnichannel wirklich gut abdeckt. Du hattest ja jetzt den Retail angesprochen und ihr seid ja auch mit einigen Produkten schon in der Drogerie. Wie du auch meintest, zentral gelistet, weil über Streckenversand ist dann doch aufwendig. Erklär doch mal, was sind das für Produkte? Warum sind das genau die Produkte in der Drogerie?
Ja, absolut. Wir machen keine Strecke und wir werden, glaube ich, auch in Zukunft keine Strecke machen. Erstmal auf jeden Fall. Egal mit wem ich spreche, alle warnen mich immer von der Strecke. Also für diejenigen, ne, die dort draußen, die vielleicht nicht hundertprozentig im Vertriebsgame drin sind. Man differenziert in Deutschland eigentlich zwischen, wenn man in den Retail reingeht, also in LEH, Lebensmittel, Einzelhandel, Drogerien reingeht, zwischen den Zentrallistungen, DM zum Beispiel, Müller, Butni, Bio-Supermärkte, Kaufland, wo man einen Einkäufer hat und der sagt, im Fall jetzt bei DM, Brand Effect, coole Marke, innovative Marke, setze ich drauf. Und dann ist man direkt meistens in 2100 POS jetzt bei DM mit drin. Das heißt, man muss einmal einen überzeugen, das dauert manchmal ein bisschen länger. Dafür steht man aber auch in allen drin. Und das ist genau das Gegenteil eben zu einem Rewe Edeka, wo man einfach gesprochen wie ein Edeka-Kaufmann überzeugen muss. Und dafür ein eigenes On-Field-Vertriebsteam aufbauen muss. Und wie machen wir gesagt nur in Zentrallistungen, DM, sind wir mit gestartet, mit 3 Produkten oder mit einem Produkt gestartet, mittlerweile 3 drin, es kommt jetzt ein 4. hinzu. Und das ist ja ein super spannender Kanal. Das ist ein anderer Kanal, deutlich langsamerer Kanal. Ein Kanal aber auch, den wir erstmal verstehen mussten. Also was heißt, was wir gemacht haben, ist, dass wir gesagt haben, man kann eigentlich als Direct-to-Consumer-Unternehmen nicht mit den Preispunkten, als Beispiel, typische Produkte bei uns kosten zwischen 29 bis 44 Euro, kann man nicht in den Retail reingehen. Ja, es gibt ganz, ganz wenig Marken, die schaffen, bei DM einen Preispunkt jenseits von 20 Euro durchzusetzen. Wir haben sogar mal Tests gemacht, dass wir unser Schlafspray, damals 2018, ist einer der ersten so Melatonin-Schlafspray in Europa entwickelt. Nach wie vor bin ich sehr, sehr stolz drauf. Coole Entwicklung, vielfach kopiert, waren dann ein bisschen später im DM mit dem Produkt drin. 11,90 Euro gestartet, okay Rotation, 9,90 Euro runter, Rotation, Bombe. Das heißt, man hat eine unglaubliche Preissensibilität bei den Drogeriekunden. Und da ist Deutschland einfach komplett im Vergleich auch zu anderen Ländern am unteren Ende der Preisspanne. Wir sind da wirklich eine Niedrig- und Billigpreis-Nation, muss man einfach so sagen. Und das hat zur Folge, dass wir eben für unsere Retail-Aktivitäten ein eigenes Portfolio aufgebaut haben. Das heißt, alle unsere Produkte sind sogenannt downgesized. Das bedeutet, man findet eben keines der Direct-Consumer-Produkte im Retail-Bereich, sondern es sind kleinere Dosierungen. Als Beispiel statt 30 Milliliter 20 Milliliter, statt 50 Milliliter 20 Milliliter. Oder es sind weniger Portionen drin. Oder teilweise haben wir auch irgendwie, oder würden wir die Bakterienanzahl nochmal runter reduzieren beim Probiotikum, damit man sozusagen eben auch keine Kannibalisierung zum Webshop eben hat. Und das funktioniert aber sehr gut. Und es ist ein spannender Kanal. Es ist ein Kanal, wo wir großes Wachstum sehen, der auch profitabel sein kann. Es ist aber gleichzeitig ein Kanal auch, wo wir jetzt noch nicht so diese Spillover-Effekte sehen. Also oftmals ist ja so eine Hypothese, dass wenn ein Direct-Consumer-Unternehmen 10, 15, 20 Millionen Euro Umsatz gemacht hat, macht es Sinn, irgendwie in Deutschland in den LEH oder in den Retail reinzugehen. Und man hat natürlich Markeneffekte, das ist korrekt, aber man erhofft sich irgendwie Spillover-Effekt, dass die Leute dann auch irgendwie digital kaufen. Das sehen wir jetzt noch nicht in diesem Ausmaß. Das heißt, ich glaube schon noch, dass viele der Konsumenten, Konsumentinnen, sogenannte, ich nenne es immer kanalagnostisch sind. Also die bleiben eben bei dem Kanal, bei dem sie gestartet haben. Typische Beispiel, alle Amazon-Händler glauben immer, dass die Leute in ihrem Webshop kaufen. Ja, es passiert aber auch nicht so viel. Ein Amazon-Kunde bleibt ein Amazon-Kunde. Und das sehen wir irgendwie auch im Direct-Consumer-Bereich. Aber um zusammenzufassen, toller Kanal, spannender Kanal. Für uns nur Zentrallistung, aber mit einem dezidierten Produktportfolio, das sich darauf orientiert hat von den Preispunkten her und Gammaturen.
Ja, sehr, sehr spannend und ich glaube, da tut sich auch weiterhin viel. Man merkt es ja auch bei einigen Fitnessbrands, die jetzt dann auch nach einigen Jahren massiv in den LEH drücken. Und ich glaube, am Ende des Tages profitieren davon alle Player im Ökosystem, weil der Fitnessmarkt an sich und auch der Nahrungsergänzungsmittelmarkt, das gehört ja sehr eng zusammen, wächst sehr stark. Dann hat man auf der anderen Seite noch seit einigen Jahren so Tech-Produkte, sei es jetzt ein Ura-Ring oder ein Hubarmband, was plötzlich auch absolut Mainstream geworden ist. Was glaubst du, wie entwickelt sich der Nahrungsergänzungsmittelmarkt in den nächsten Jahren? Glaubst du, dass zum Beispiel auch so ein Tech-Player dann mit eigenen Food-Produkten auch irgendwann kommt? Oder glaubst du, das bleibt dann doch, dass die Leute mehr in ihrer Sparte bleiben, die Unternehmen?
Ich glaube, der Markt, der ist nach wie vor super dynamisch. Und ich glaube irgendwie, je nachdem, welche Marktstudie man sich anschaut, wahrscheinlich nicht mehr Wachstumsraten, wie wir jetzt im Corona-Bereich gesehen haben, aber wir haben definitiv hohe einstellige Wachstumsraten in dem kompletten Segment. Warum? Was ich sehe, und ich weiß nicht, ob du das auch in deinen irgendwie Freundeskreisen, Peergroups wahrnimmst, vielleicht die Zuhörer es auch wahrnehmen, ist, wir sehen eigentlich ein bisschen eine Veränderung des Gesundheitsmarkts im Allgemeinen hin zu, ja, ich beschäftige mich mit meiner Gesundheit, wenn ich krank bin, hin zu, ich will meine Gesundheit erhalten, ich will präventiv aktiv sein. Oder du hast Whoop Aura, also Schlaftracker angesprochen, du hast Brian Johnson Biohacking angesprochen, ich will sogar mich optimieren. Und das ist halt ein ganz, ganz anderer Ansatz, weil wir kommen aus einer Zeit, wo Nahrungsergänzung vor allen Dingen genutzt worden ist, vor 10 Jahren, naja, jetzt kommt die Zeit irgendwie, wo alle krank werden, jetzt nehme ich mal Zink oder nehme ich Vitamin D oder ich fühle mich gerade total schlecht im Berliner Winter mal wieder hier und ich habe nicht die Zeit, das Geld oder finde es nicht gut, nach Kapstadt zu fliegen wie alle anderen oder nach Gran Canaria, also irgendwie gönne ich mir so ein bisschen Vitamin D. Und zu dieser Zeit kommen wir, wo man irgendwie schon ein Problem hatte und es geht vielmehr, glaube ich, jetzt im konstruktive Wege rein. Das ist nach dem Motto, ich weiß direkt, im Winter sollte ich Vitamin D nehmen. Ich weiß, ich nehme Zink. Ich weiß, ich fühle mich besser, wenn ich irgendwie besser schlafe. Deshalb irgendwie nutze ich abends Magnesium, nutze Melatonin. Ich möchte gesund leben, also nutze ich regelmäßig Proteine, weil ich es nicht schaffe, immer vorzukochen. So. Und ich glaube, das sorgt dafür, gerade in jüngeren Generationen, dass wir dort ein starkes Wachstum haben. Das heißt, in den jüngeren Generationen haben wir eine deutlich erhöhte Nutzung von Functional Food, von Supplements, von funktionellen Produkten im Allgemeinen. Hinzu kommt ein demografischer Wandel der älteren Bevölkerung, die eben wirklich jetzt Probleme haben. Probleme Knochen, Probleme Herzen, Probleme Blutdruck und sagen, naja, ich möchte mir nicht nur immer irgendwelche harten chemischen Mittel reinziehen, sondern ich bin bereit oder ich möchte das vielleicht auch erstmal gesundheitlich angehen. Das heißt, da haben wir den zweiten Wachstumsmarkt. Und deshalb glaube ich, dass der Markt weiterhin sehr dynamisch am Wachsen ist. Wir haben viel Konkurrenz, viel Wettbewerb, aber wir sehen auch gerade so eine Konsolidierung im Markt natürlich auch. Du hast eben die Fitnessplayer angesprochen. Wir haben ja einen CBC, die einen Sunday gekauft haben und auch die Moore Group gekauft haben, also Moore und ESN, Quality Group gekauft haben. Wir sehen da, glaube ich, auch weitere Konsolidierungen im Markt. Otto Mohl war im Markt ja auch. Also da passiert viel. Und dann sozusagen die zweite Teil der Frage war ja zu sagen, okay, wenn man jetzt horizontal und vertikal sich das Ganze anschaut, gibt es da vielleicht Integration von Player irgendwie, werden die sich auf der Value Chain nochmal entwickeln? Und ich glaube, das ist sicher machbar, aber ich glaube, all diese Aktivitäten in der Vergangenheit haben nicht funktioniert. Also egal jetzt, ob sich irgendwelche Blut-Tracker, Startup, dann noch Supplements gemacht haben, es sind, glaube ich, schon unterschiedliche Märkte und ich glaube immer, ich bin einer so der ersten Aura-Kunden, also Schlaftracker in Deutschland gewesen. Ich war damals einer der ersten Kunden, die sich den Blutzucker mit Super Sapiens getrackt haben. Ich habe damals mit Lycon, die mittlerweile übernommen sind, irgendwie auch mal viel gesprochen, habe mein Blut selbst getestet und bei all denen war immer der Punkt, wenn man weggeht von dem Core-Fokus, den man hat und andere Sachen anbietet, ist das zum einen ein starker Verlust von einem Fokus und ich glaube, solange man in einem sehr stark wachsenden Markt ist, ist das immer eine Fragestellung, wo soll ich den Euro investieren? Und ich glaube, wahrscheinlich für einen Whoop, für einen wem auch immer, ist es smarter, nach wie vor zu investieren in, wie kriege ich ältere Leute sozusagen dahin, dass sie ihren Schlaf und ihr Fitnessniveau auch tracken. Da kriege ich halt irgendwie mehr für den Euro investiert als Outcome, also Return on Investment. Und das Zweite ist, glaube ich, ist es auch ein Verlust von Vertrauen. Also in dem Moment, wo ein Blut-Tracking-Startup auch noch Supplements anbietet, habe ich zumindest als Konsument und als Heavy-User, so stelle ich mir die Fragestellung, okay, ist mein Vitamin-D-Wert jetzt wirklich so? Ne? Und jetzt können die mit dem Referenzbereich natürlich auch spielen. Also sie können dir sagen, ab 25, 25er-Wert sollst du Supplements nehmen oder ab einem 20er oder ab einem 30er, ja. Was ist jetzt der Motivation? Und ich glaube, das ist so das zweite Thema, warum ich glaube, dass dort nicht so viele, Integration oder irgendwie Veränderungen in der Wertschöpfung gibt. Und deshalb glaube ich schon, dass wir auch hier wieder eher so sehr agnostische Marken haben. Also du hast einen starken Fitness-Player, du hast einen starken Nahrungsergänzungsmittel-Player, du hast vielleicht eine Differenzierung drunter noch einen starken Darm-Player, einen starken Schlaf-Player, einen starken irgendwie Fitness-Food-Player. Aber ich glaube nicht, dass wir sehr viele Brands aus anderen Verticals in der Zukunft sehen werden, die dort mit reingehen, weil es sich vielleicht nicht aus meiner Perspektive auch nicht lohnt.
Ja, wahrscheinlich, wie du es beschrieben hast, entwickelt sich dann mehr, dass man zum Beispiel so Leithäuser hat, so Gesundheitshäuser, die so gerade voll im Kommen sind, natürlich hier wieder in Berlin, weil es sehr progressiv ist, wo dann so ein Yoga-Studio noch ein bisschen erweitert wird, da hat man ein Health-Café, dann gibt es da halt ein Kollagen-Café, aber es ist dann alles zusammen und ja.
Das ist so geeifert, also ich freue mich so, dass du das ansprichst, weil da geht es hin und wir sind da in Deutschland, auch in Berlin, noch so weit hinterher. Also wenn man sich mal, ich war einer derjenigen, die nach der Transaktion mir erstmal ein bisschen Urlaub gegönnt hat und war in Südafrika, in Kapstadt. Und die sind so viel weiter. Da findet man in jedem Café, findet man Kollagen, dass man dort in seinen Smoothie reinmachen kann, seinen Kaffee reinmachen kann. Man findet Probiotika, man findet Proteine. Man hat irgendwie in der Tat diese Health Spaces, wo du arbeitest, Remote-Work machst, wo du trainierst, wo du danach in deine Kältekammer reingehst, in ein Infrarot reingehst, wo du eine Injektion bekommen kannst, wo du aber auch deinen Kaffee hast, ne, mit den Smoothies, mit den Salaten, mit den Superfoods, ja, und dann auch deine Supplements kaufen kannst von verschiedenen Marken. Und da wird es hingehen, glaube ich. Das ist total spannend. Es gibt einen unglaublichen Trend in den USA hin zu diesen Longevity-Anwendungen, hin dazu, wie schaffe ich Touchpoints, also wo ich in irgendeiner Art und Weise mich treffen kann, wo ich eine Community habe von like-minded people, wo ich Gesundheit zelebriere, wo es mir Spaß macht und Gesundheit als unglaublicher Identifikationsfaktor und Differenzierungsfaktor auch für die einzelnen Menschen. Und ich finde das total spannend und es macht auch total viel Sinn. Und ich freue mich, dass da mehr kommt. Wir haben bei Brain Effect auch so ein Experience Center aufgebaut, wo wir das im Kleinen schaffen. Das heißt, wir haben dort Kältekammer drin, wir haben Infrarot drin, wir haben das Café drin, das du angesprochen hast, unsere Produkte, ein Community Space, wo unsere Influencer-Partner Events haben. Wir hatten schon irgendwie Marken, jetzt Lululemon war da, wir hatten mit Nike was gemacht und wir versuchen da wirklich Touchpoints zu schaffen im Kleinen. Und ich glaube auch, dass es viele coole Konzepte dort im Großen gibt, die kommen werden, ja.
Ja. Ja, ich glaube, das ist wirklich alles eine Frage der Zeit. Also der Trend ist ganz eindeutig. Wir hatten auch schon das Thema alkoholfrei zum Jahresanfang. Also das ist ja mittlerweile auch schon fast Mainstream, kann man sagen, bei jungen Leuten. Das war früher komplett verpönt. Und jetzt wird man sogar bewundert, oh toll, du schaffst das. Von daher sind da, glaube ich, ganz, ganz spannende Zeiten voraus. Und ja, wir hatten ja das Thema Konsolidierung nochmal angesprochen, Marktentwicklung. Und im Rahmen dessen gab es ja jetzt vor kurzem bei euch auch einen riesigen Schritt, den ihr gegangen seid. Wo ihr jetzt die Zusammenarbeit mit der Schwabe-Gruppe intensiviert. Beschreibt doch gerne mal, wie kam die Zusammenarbeit ursprünglich zustande? Ich glaube, die waren ja schon seit einigen Jahren bei euch mit drin und haben sozusagen jetzt einfach nochmal ihre Beteiligung erhöht.
Genau, die haben die Beteiligung erhöht, beziehungsweise haben das Unternehmen mehrheitlich übernommen und sozusagen wir haben finalisiert, dass 100% übernommen werden in den nächsten Jahren und sind jetzt haben jetzt quasi 2/3 des Unternehmens übernommen. Und zwar für mich natürlich ein großer Schritt, Teile meines Babys zu verkaufen. Aber nach 9 Jahren war es auch für mich auch ein richtiger und wichtiger Schritt. Ich bin damals gestartet mit einem Family Office / Angel Investor, der das Ganze begleitet hat, der Ulrich Hober mit der F-Lifestyle Gruppe vor 9 Jahren. Und vor knapp 5 Jahren haben wir nochmal als zweiten strategischen Investor die Schwabe Gruppe ins Unternehmen reingeholt. Das war die Corona-Zeit damals. Und wir haben uns damals bewusst gegen Venture Capital entschieden, weil wir gesagt haben, es macht mehr Sinn, einen strategischen Player zu haben, der sich in Themen wie Logistik, Produktentwicklung auskennt. Die Schwabe Gruppe ist ein global agierendes Familienunternehmen, knapp 1 Milliarde Umsatz machen die, sehr international aktiv im Bereich, natürliche pharmazeutische Produkte, Produkte wie Uncarboablo, kennt man vielleicht, Thibonin, Lasea, aber auch in den USA im Supplement-Bereich total groß. Nature's Way ist so eins der amerikanischen Heritage Brands. Ich glaube, die machen über 300 Millionen. Und ist zumindest bekannt. Und das ist war ein großer, großer Schritt, aber es ist aber auch ein sehr, sehr guter Schritt. Und die haben jetzt die Mehrheit übernommen, genau. Und natürlich, wenn man sich darüber diskutiert, wie geht es weiter, geht es irgendwann auch so als Gründer immer darum, dass man sagt, auf der einen Seite hat man große Ambitionen, internationale Ambitionen, Wachstumsambitionen, auf der anderen Seite geht es darum, natürlich auch ganz offen, transparent, nach einer gewissen Zeit irgendwie so diesen unternehmerischen Ritterschlag mal zu bekommen, ein bisschen Sicherheit in das Businessmodell auch reinzubekommen und mit einem Partner weiterzuwachsen. Und da hat sich für mich die Schwabe-Gruppe wirklich als sehr, sehr guter strategischer Partner gezeigt. Wir haben 5 Jahre lang zusammengearbeitet und als dann das Angebot kam, natürlich noch ein bisschen hin und her verhandelt. Das hat dann noch fast ein Jahr gedauert. Aber dann haben wir gesagt, okay, das ist ein cooler Weg. Vor allen Dingen, weil es ein Weg ist, der Brain Effect eigenständig hält, wo wir weiter als Team ja mit den 60, 65 Leuten in Berlin wachsen werden. Wir werden internationaler wachsen, mit den Produkten weiter wachsen. Aber es ist auch ein Weg, der für mich unternehmerisch ganz spannend und herausfordernd ist, weil es geht auch darum, dass wir gemeinsam mit der Schwabe-Gruppe nochmal mehr investieren wollen. Zum einen mehr investieren wollen in Brain Effect. Wir sind ein profitables Unternehmen, was klasse ist, aber in internationale Expansion vielleicht investieren wollen und gleichzeitig uns aber vorstellen können, noch weitere Unternehmen zu kaufen, Buy-and-Build-Strategie oder vielleicht einzelne Marken auch zu gründen im Bereich von Nahrungsergänzungs-Functional-Food-Produkten, die sehr nah am Businessmodell sind, aber eben über Brain Effect nicht als Marke differenziert abgebildet werden können. Ja. Das heißt also, da haben wir coole Ambitionen, so eine, ich sag mal, ein House of Brands aufzubauen, eine Holding aufzubauen für verschiedene Supplement-Unternehmen und Marken und glauben eben, dass wir mit der Expertise von Schwabe im Bereich der Produktion, im Bereich der Internationalisierung, dort auf der einen Seite viele Ressourcen haben, viele Kompetenzen haben und gleichzeitig mit Brain Effect auf der anderen Seite jetzt als Proven Concept im Bereich Direct Consumer, aber auch Multi-Channel eben auch Expertise aufgebaut haben und die beiden Momente zusammenbringen. Und das motiviert mich natürlich unternehmerisch total, habe ich richtig viel Lust drauf. Und das ist für mich nochmal so ein unternehmerischer nächster Schritt. Gleichzeitig auch aber weiterhin auch, ich bleibe dabei, voller Fokus auf Brain Effect. Und sozusagen dort auch weiter wachsen. Das ist sozusagen das zweite Thema. Genau, war ein großer Schritt, aber ein cooler Schritt auch und eine spannende Zeit gerade.
Ja, sehr spannend und das Schöne ist ja, mit der Schwabe-Gruppe, ihr arbeitet ja wirklich schon einige Jahre zusammen. Das heißt, ich weiß nicht, wie sich dann da die Zusammenarbeit entwickelt, aber das war ja dann auch nicht von null, sondern ihr kanntet es schon, du wusstest, das funktioniert wahrscheinlich schon. Die Schwabe-Gruppe ist ja schon, hast du angesprochen, ein relativ großes Unternehmen. Wie läuft das mit so einer Integration? Man hört das ja oder sieht das ja zum Beispiel häufig bei Software-Startups, dass dann so ein bisschen rumpelt, gerade wenn das Startup von der Microsoft, einem SAP übernommen wird. Wie ist das hinsichtlich der Prozesse? Also du meinst schon, wird das separat gehandelt? Welche Synergien entstehen da?
Ja, ich habe natürlich am Anfang da auch großen Respekt vorgehabt. Und natürlich hat man als Gründer Gründerin, wenn man sehr innovativ unterwegs ist, sehr dynamisch unterwegs ist, natürlich irgendwie auch Angst davor. Ja. Man denkt sich, wow, kommt da jetzt so ein großer familiengeführter Konzern, ja, mit einer Milliarde Umsatz und was bedeutet das eigentlich? Und ich habe natürlich in den letzten 4 Jahren mit der Schwabe-Gruppe gelernt, erstmal, wie sind die, wie ticken die eigentlich? Das heißt, da geht es viel auch um Werte, da geht es viel um Gemeinsamkeiten und wie tickt das Management auch dort und deshalb habe ich mich dann bewusst auch für dieses Angebot und gegen andere, zum Beispiel Private Equity Themen etc. Optionen entschieden, weil ich gedacht habe, okay, das passt und das passt auch langfristig von den Werten und das ist, glaube ich, ganz wichtig, aber vor allen Dingen auch menschlich, was auch, finde ich, unglaublich wichtig ist in diesem Thema. Gleichzeitig, Natur hast du natürlich in der Tat angesprochen, es gibt jetzt ja auch gerade viele Beispiele, wo es nicht funktioniert hat. Also wir haben jetzt gerade Pootspring gesehen, die irgendwie 2 Jahre, 3 Jahre vor uns, glaube ich, gestartet sind, die dann jetzt, ja, eigentlich, muss sagen, platt gemacht werden halt. Ich habe gestern noch ein Newsletter bekommen, letzten Produkte mit 60% Rabatt kaufen, was total schade ist, tolle Marke, aber die zum einen, glaube ich, leider nie geschafft haben, profitabel zu werden, zum anderen, wo sicher die Integration irgendwie auch nicht so funktioniert hat. Und deshalb haben wir uns entschieden, es ist bewusst keine Integration, sondern es ist natürlich auf der Governance-Ebene schon eine Integration, aber jetzt als Marke, als Unternehmen keine Integration, sondern wir werden eigenständig laufen und wir haben uns bewusst vorher schon klar entschieden und auch vertraglich festgehalten, inwieweit es eine Eigenständigkeit für Brain Effect gibt und inwieweit sozusagen diese neuen Richtlinien, Governance-Bereich, den man natürlich hat, wenn man irgendeinem Konzern dazugehört jetzt, eben minimal invisibel sind. Und ich glaube, das war für mich ganz, ganz, ganz wichtig. Ja. Und das vorher zu klären, ist, glaube ich, den Tipp, den ich irgendwie auch jedem geben kann, der in so einem Prozess ist, die Themen vorher anzusprechen, nicht irgendwie nach der Unterschrift beim Notar, sich zu überlegen, okay, was bedeutet das eigentlich, an wen reporte ich, welche Veränderungen gibt es, welche Strukturen im Bereich des Reportings, der Governance gibt es, die man dann irgendwie befolgen muss. Und die großen Veränderungen haben wir natürlich im Finance-Bereich, haben andere Reportings, mehr Forecasting, was wir machen müssen. Aber vieles an sich bleibt erstmal sehr eigenständig, worauf ich auch sehr drauf bedacht von Anfang an war, aber wo ich auch sehr glücklich bin. Und looking forward, glauben wir aber, dass wir natürlich bei den Synergien sehr, sehr stark profitieren können. Es gibt jetzt keine direkten Synergien jetzt irgendwie, dass wir Nummer eins, wir werden keine Arbeitsplätze abbauen und wir werden auch keine Prozesse verändern. Und wir werden jetzt auch nicht die Vertriebsteam von Schwabe nutzen, weil die gerade im europäischen Bereich sehr pharmazeutisch lastig sind, also in Apotheken. Aber es geht natürlich Expertise im Bereich von Produktion. Ja? Also wenn wir vielleicht in 2 Jahren noch einen Podcast machen, haben wir vielleicht eine eigene Produktion. Wer weiß, ja, oder produzieren dort. Es gibt sehr viel Erfahrung im internationalen Bereich. Es gibt sehr viel Erfahrung in den USA, was das Thema Supplements, Trends, Innovation, Produktentwicklung angeht. Und da sehe ich natürlich vor allen Dingen viele Synergien und dann natürlich die Möglichkeit, jetzt mit mehr Ressourcen, mit einem langfristig orientierteren Strategen einfach auch viel, viel langfristige Themen anzugehen. Weil ich glaube, der große Unterschied ist, Schwabe ist jetzt, glaube ich, 159 Jahre alt. Die denken halt in Generationen. Die denken halt in 10, 20, 25 Jahrespläne. Die denken jetzt nicht wie im PE in 3 Jahrespläne. Ja? Und das hat natürlich unglaublich viel Charme, wenn man wirklich langfristig eine substanzielle Marke aufbauen will. und sagt, ich möchte eben, dass Brain Effect, nicht wie die anderen Marken, die wir heute angesprochen haben, die es jetzt vielleicht irgendwie nicht geschafft haben, in 3 Jahren weg ist oder in 5 Jahren weg ist, sondern ich möchte Brain Effect, dass Brain Effect als Marke auch noch in 10 Jahren existiert und sich weiterentwickelt hat. Und das ist mein Anspruch und das ist ein perfekter Partner.
Ja, wenn wir vielleicht nochmal auf das Thema persönliche Entwicklung und Berater eingehen, das ist ja dann doch sehr komplex mit den ganzen finanziellen Abwicklungen und jetzt hier in Deutschland Thema einfach so Verwaltung etc. In den letzten 9 Jahren als Gründer baut man natürlich dann auch irgendwann eine Führungsetage ein und dann wahrscheinlich jetzt im nächsten Schritt wird es dann vielleicht nochmal eine Ebene installiert werden. Wie lange dauert so ein Prozess? Hast du da externe Beratung geholt? Hast du dich da selber weitergebildet?
Ja, ich glaube, ein starkes Management-Team zu haben, ist essentiell. Das ist so ein Satz, den man wahrscheinlich in jedem Podcast hört, ja, aber es stimmt halt wirklich. Und ich hatte das Glück von vornherein, dass ich einen relativ starken Mitgeschäftsführer/CFO, den Robert, hatte, der damals von dem Family Office dann kam, als wir ein starkes Wachstum hatten, wo zum ersten Mal, glaube ich, über 5 Millionen Euro Umsatz dann irgendwie waren. Der dann auf ja, die Seiten sozusagen gewechselt hat und mich unterstützt hat, der einen relativ starken Private Equity M&A-Background hatte. Das heißt, diesen Finanzbereich hat man von vornherein sehr gut abgedeckt. Und sonst haben wir eigentlich bis vor, ich würde sagen mal einem Jahr, sehr viel internes Talent entwickelt. Ja, zum Beispiel unsere CEO, die Lisa, die ist als Praktikantin gestartet und führt jetzt 25 Leute bei uns, glaube ich, indirekt. Und haben da wirklich viel Glück gehabt mit wirklich tollen Menschen, die ich aber auch entwickelt habe. Also mir war es immer lieber, intern Leute zu entwickeln, sei es über On-the-Job-Entwicklung. Wir haben, unser komplettes Management-Team hat externe Business-Coaches, darüber, über Workshops, über Leadership, Workshops, Coaching, Topics. Wir haben auch interne Leadership-Reisen, die wir organisieren, wo wir die Führungskräfte coachen. Und das war mir immer sehr, sehr wichtig. Und ich habe selbst auch einen Business-Coach, der mich in diesem Prozess begleitet hat und sonst natürlich irgendwie viele Freunde, EO kann ich dort immer nennen, die Entrepreneurship Organization, wo ich ein tolles Forum habe mit tollen irgendwie Unternehmer, Unternehmerinnen, die mich begleitet haben und mich auch mentort haben, gecoacht haben. Das ist so dieser eine Bereich. Gleichzeitig habe ich aber auch jetzt zum ersten Mal realisiert, Finn, dass wir jetzt vor knapp 6 Monaten, 7 Monaten zum ersten Mal wirklich Senior gehired haben. Also wir haben jetzt für Key-Positionen wirklich seniorige Leute, mit seniorig meine ich, die sind alle irgendwie Mitte 30, haben aber schon irgendwie 10 Jahre Erfahrung oder 8 Jahre Erfahrung, vielleicht selbst schon mal gegründet, haben selbst schon mal irgendwie als, keine Ahnung, VP Marketing oder CMO größere Unternehmen geführt. Das haben die reingeholt und das hat schon einen signifikanten Unterschied gemacht, was das Thema Drive angeht, was das Thema Erfahrung angeht, Professionalität angeht. Und das ist das, was auf dieser Reise, wir sind jetzt in einer Reise ja von, wir haben ein Scale-Up jetzt, würde ich sagen, und von Startup zu Scale-Up kann ich, glaube ich, nur empfehlen, aus der eigenen Erfahrung dann auch immer wieder externe Leute reinzuholen, weil klar, interne Leute heranzuziehen, zu entwickeln, macht Spaß, ist cool, ist auch für die Unternehmenskultur total cool. Gleichzeitig natürlich diesen externen Stimulus reinzubekommen. Immer mal wieder jemanden zu haben, der Prozesse hinterfragen kann. Ja, ihr macht das jetzt so, ihr wollt den Prozess erweitern, toll, aber guckt doch mal, ob es einen ganz anderen Ansatz gibt, weil ich habe bei denen und denen das und das gesehen. Und das hat uns jetzt total viel gebracht. Und deshalb merken wir gerade, dass auch nicht jeder Mitarbeiter unbedingt ein guter Mitarbeiter ist für diese Reise von Startup to Scale-Up, sondern irgendwann auch Leute sagen, naja, du, fühle mich super wohl in diesem Startup-Umfeld von 20 bis 60 Leute, aber wenn es jetzt über 60 Leute ist, über 50 Leute ist, wenn es über x Millionen Euro Umsätze ist, Verantwortung ist, da bin ich vielleicht die Falsche, ne? Und da bin ich der Falsche und möchte diese Reise dann irgendwie auch beenden. Das ist auch gut so und das muss ich auch mal lernen, dass es noch okay ist und Leute sagen, boah, die Reise ist jetzt für mich beendet, weil ich mit diesem neuen Performance-Ansatz, was es auch immer ist, irgendwie mich nicht identifizieren kann oder einfach sage, das passt nicht zu meiner Persönlichkeit. Und das ist dann auch okay. Muss ich auch lernen. Aber es ist spannend und das ist so die zweite Weiterentwicklung, die wir gerade haben. Aber um es zusammenzufassen, ich hatte immer Business Coaches, kann das auch nur empfehlen, EO als Mentoring empfehlen, möglichst früh wirklich Expertise reinzuholen, hilft, glaube ich, sei es über Investoren, sei es über einen guten Co-Geschäftsführer. Und das hat mich auf diesem Weg sehr, sehr gut begleitet. Ja? Und viele andere Menschen haben mich aber auch sehr positiv begleitet.
Ja, das sind auch tolle Schlussworte War ein sehr spannendes Gespräch mit dir. Vielleicht einmal noch zum Schluss, was ist denn dein persönliches Lieblingsprodukt? Was man, wenn du jetzt sagst, jemand im Nachhinein auf die Webseite geht, was sollte er sich unbedingt anschauen?
Ich bin ja nach wie vor unser bester Kunde und nehme 7 Produkte täglich hin.
Ja.
Von der Seite, also vielleicht, es ist immer schwierig für mich zu sagen, was mein Lieblingsprodukt ist, aber ich abgesehen vom Brain Effect, ich glaube, ich mache nebenher auch eine Gruppe, die heißt Fit with 40, wo ich verschiedene Gründer in Berlin nur Gründer, coache, wir gemeinsam sagen, wir möchten mit 40 so fit wie noch nie in unserem Leben sein, weil alle 120 Jahre alt werden und danach geht es für die Männer meistens bergab. Und da mache ich auch viele Bluttests. Ja? Und ich habe auch mit so ein paar Sportlern zusammengearbeitet schon in meinem Leben, Bundesliga-Profis. Und alle, wenn ich Bluttests mache, sehe ich immer, dass alle irgendwie 3 Probleme haben mit Supplements, die sie täglich nehmen sollten, aus meiner Perspektive. Das sind einmal Omega-3, die Werte sind meistens schlecht, Omega-3 und Omega-6-Verhältnis. Dann Magnesium und Vitamin D. Das ist, was ich jedem empfehlen kann, wer die nicht nimmt, aus meiner Perspektive, nicht optimal. Und dann kann ich jedem empfehlen, der jetzt nicht sehr viel vorkocht und sehr, sehr viel, ich sag mal, Proteine isst, und aber trotzdem viel Sport macht oder einfach viel Stress hat, ja, Proteine zu konsumieren. Ne? Sei es vegane Proteine. Ich glaube, bei veganen Proteinen haben wir wirklich das beste, das darmverträglichste Protein auf dem Markt. So, das nutze ich täglich, und dann nutze ich unser Schlafspray, abends um besser einzuschlafen, gerade nach stressigen Tagen. Und gemeinsam mit unserem Kollagen, und dann sind das so die Produkte, die ich täglich nutze. Genau, und die mir auch wirklich gut helfen. Und ich würde sagen, ausprobieren. Ja? Weil wir haben so 60 Tage Geld-Zurück-Garantie, und einfach ausprobieren, wie man sich fühlt, wenn man diese Produkte mal 1-2 Monate nutzt. Und dann merkt man, glaube ich, einfach auch, ob es einem gut tut. Kann das natürlich validieren über Studien, über andere über Bluttests, über andere Themen, aber ich sage mal, ausprobieren, das verbinden mit Bewegung, und dann fühlt man sich gut und fühlt sich einfach besser und kann dann natürlich auch mehr sein Leben rocken, leben, was auch immer man machen möchte.
Top. Ja, sind, glaube ich, auf jeden Fall sehr gute Tipps. Sollte jeder auch mal für sich validieren, was er da vielleicht in seine persönliche Routine mit integrieren kann. Vielleicht nochmal zum Schluss, was sucht ihr gerade? Sucht ihr Mitarbeiter in bestimmten Bereichen? Wo braucht ihr gerade Support? Und wenn man sagt, war ein cooles Gespräch, ich möchte gerne mit dem Fabian in Kontakt treten, wie erreicht man dich am besten?
Ja, mich erreicht man am besten über LinkedIn. Ich publiziere da ab und zu auch über Tipps, wie man mehr Bewegung, mehr Longevity in den Arbeitsalltag integrieren kann, über das Thema Longevity Supplements im Allgemeinen. Da gerne LinkedIn, auch gerne Fragen stellen. Da freue ich mich drauf. Und sonst, was suchen wir? Wir suchen gerade vor allen Dingen weiter im Bereich Influencer-Marketing viel. Wir gucken uns gerade das Thema AI sehr stark an. Ich baue ein eigenes AI-Department im Unternehmen auf. Und sonst aber im Bereich Operations. Das heißt, also wir haben, glaube ich, gerade sogar 8 oder 9 Stellen ausgeschrieben. Also es gibt relativ viel, wo wir gerade investieren. Und gerne auf die Webseite schauen, www.brain-effect.com. Im Jobsbereich gibt es einige offene Stellen. Und sonst gerne bei LinkedIn, Fabian Fölsch bei LinkedIn. Gerne jede Frage rund um das Thema Schlafoptimierung, Biohacking, Longevity, Brain Effect. Ich freue mich, mich einfach auszutauschen. Mir macht es Spaß. Und so ist aber diese Fit for 40-Gruppe auch entstanden. Und es ist schön einfach zu sehen, auch in dieser Gruppe, auch im Allgemeinen, wie gut es einem gehen kann, wenn man so die Basic-Sachen, da muss man gar keine Pillen schlucken, übertrieben ausgesprochen, sondern einfach so ein bisschen sich mit dem Thema Bewegung beschäftigt, Ernährung beschäftigt, Schlaf und Stress beschäftigt, wie gut es dann einem geben kann. Und das versuche ich dann auch gerne auch zu vermitteln. Und da freue ich mich drauf. Also freue ich mich über jede Frage. Es macht mir Spaß, wie du vielleicht auch merkst. Und deshalb vielen Dank für den Podcast und vielen Dank für die Möglichkeit auch.
Top. Vielen Dank fürs Gespräch, Fabian.
Danke
dir. Wenn dir der Podcast gefällt, dann bewerte uns doch gerne bei Spotify und Apple Podcast und hilf uns, so noch weitere spannende Persönlichkeiten in den Podcast zu bringen. Du möchtest mehr über unseren Gast erfahren? Dann schreib uns einfach eine Mail an podcast@fmcgvibes.com oder folge uns bei LinkedIn und im Netz unter fmcgvibes.com.